3FM.
Hallo Sportfreunde, für das Herrengedeck, das Größte, was es gibt in Deutschland, mit Andreas Kulik, bitte zuhören.
Herrengedeck. Fußballkultur. Mit Musik. Im Herrengedeck, Fußballkultur mit Musik, die Beatsteaks mit ihrer Soljanka. Eine Soljanka, das ist eine säuerlich scharfe Suppe der osteuropäischen Küche. Bei der Soljanka werden Szczi, das sind Kraut und saure Sahne, und Rasolnik, Salzgurken und Gurkenbrühe vereinigt. Die Verwendung von Essig statt Gurkenlake gilt als schlechte Küche. So zumindest heißt es bei der Wikipedia. Alles andere als schlechte Küche gibt's natürlich heute Abend wieder im Herrengedeck auf der 102,6 mit Andreas Kulik. Im Gegenteil, es gibt eine ganz leckere Komposition mit einem hervorragenden Gast, der feine Zutaten liefert. Der Regisseur und Grimme-Preisträger 2012, Jakob Preuß, ist mir aus Nürnberg live zugeschaltet. Den renommierten Grimme-Preis erhielt er neben einigen anderen für seinen Film The Other Chelsea, A Story from Donetsk. Donetsk liegt tief im Osten der Ukraine. Im Film, ja, da geht es um den Kohlebergbau im Donbass, um aufstrebende, unempfängliche Politiker, um die goldenen Zeiten der Sowjetunion, die Orangene Revolution und um den lokalen und erfolgreichen Fußballclub Schachtar Donetsk. Herzlich willkommen im Herrengedeck, Jakob Preuß. Guten Abend.
Hallo.
Ja, Jakob, wie kamst du denn auf die Idee zu diesem Film? Warum gerade ein Film über Donetsk?
Genau, also nicht wundern, ich sag Donetsk, das ist die russische Aussprache, da ich selber Russisch spreche, habe ich mir das so angewöhnt, aber man kann natürlich in Deutschland auch Donetsk sagen mit dem betonten O, dass es da zu keinen Verwechslung kommt. Ja, also ich interessiere mich seit langem für den post-sowjetischen Raum, habe 2 Jahre ein bisschen länger in Russland gelebt, habe da meinen Zivildienst gemacht und habe dann viel in der ehemaligen Sowjetunion Wahlen beobachtet hauptsächlich, war auch manchmal nur Reisen, aber habe fürs Auswärtige Amt, ich habe Politik und Jura studiert, Wahlen beobachtet in Kasachstan, Kirgisien, Aserbaidschan und Russland mehrere Male und halt auch mal in der Ukraine. Und zwar in Donetsk, das war bei den Wahlen 2004, die zur Orangen Revolution führten. Und da bin ich das erste Mal dahin gekommen. Mich hat diese Industriestadt einfach sehr fasziniert. Mich hat die politische Lage in der Ukraine sehr fasziniert. Ich wusste da sehr wenig drüber. Ich hatte da auch wenig drüber gehört. Also wie gesagt, ich interessiere mich für den Raum, achte da eigentlich drauf. Und da entstand die Idee, da einen Film zu machen.
Ja, wann begannen denn die Dreharbeiten und wie lange dauerten sie?
Also das erste Mal, wie gesagt, 2004 war ich da bei den Wahlen, da entstand nur die Idee, hatte da noch andere Projekte und bin dann 2007 wieder hingefahren zum ersten Recherchetrip. Der Verein Schachtar Donezk, auch hier sage ich die russische Aussprache, das ist auch schon wieder ein Konflikt, ob es nun Schachtar oder Schachtar ist, weil das eine ist ukrainisch, das andere russisch. Das werden wir sicherlich nochmal thematisieren, das Sprachenproblem in der Ukraine. Da bin ich dann 2007 hingefahren, da, wie gesagt, hatte ich den Verein noch gar nicht im Blick, wollte eigentlich ein rein sozialpolitisches Porträt machen mit jungen Leuten, kam da nicht so richtig voran und bin dann über den Verein gestolpert und habe dann 2007 eine erste Förderung von der Robert-Bosch-Stiftung bekommen als Grenzgängerprogramm, was es mir ermöglicht hat, 2007 noch 2-3 Mal hinzufahren, kürzere Zeit und meine Protagonisten zu casten sozusagen, also da die Leute zu finden, mit denen ich diesen Film machen will. Und dann ging es auf Finanzierungssuche. Das ist beim Dokumentarfilm ein sehr leidliches Geschäft und das hat dann nochmal ein ganzes Jahr gedauert. Da haben wir also ein Jahr nicht gedreht. Und dann haben wir während einer Saison, also Ende 2008 bis Herbst 2009, gedreht. dreht, also immer wieder nicht. Das ist nicht, dass man da durchgehend dreht, sondern man fährt halt immer wieder hin. In meinem Falle war der UEFA Cup ja sozusagen die Dramaturgie, deswegen zu den Spielen halt hatten wir so 4-5 Drehreisen auch in jeder Jahreszeit wollte ich da drehen. Also wirklich vom ersten Recherchereise bis zum Fertigstellung des Films waren das dann 3 Jahre, aber das ist natürlich mit On and Off und wie gesagt ein ganzes Jahr Finanzierungspause.
Ja, genau, wie du schon sagst, wir gehen nachher noch auf die politische Situation und auch auf die Sprache und die Rolle der Sowjetunion in der heutigen Ukraine ein. Lass uns vorher mal noch kurz beim Dreh bleiben. Darf man da einfach überall drehen oder braucht man Genehmigungen? Und wenn ja, wie schwer ist es denn, an die ranzukommen?
Also ganz ehrlich, um sowas kümmert sich man meistens nicht so richtig in der Gegend. Ich glaube, ich habe mich mal ganz am Anfang erkundigt, man braucht, es ist ein sehr liberales Mediengesetz, man braucht keine Drehgenehmigung, wenn man jetzt einfach auf der Straße drehen will, so wie in Deutschland ja auch nicht. Da ist erstmal sozusagen ja eine Erlaubnis und dann gibt es natürlich Persönlichkeitsrechte oder bestimmte Orte oder natürlich privat. Das muss man dann immer klären und natürlich gehört der Fußballverein und das Stadion auch dazu. Da haben wir uns ganz normal akkreditieren lassen als Journalisten. Die kannten uns da auch ziemlich schnell. Ist halt auch selten, dass ausländische Journalisten bei so einem Ligaspiel dabei sind. Zu meinen Protagonisten muss man dann halt einfach das Vertrauen aufbauen, dass die einem das erlauben. Da lässt man sich dann auch von den Hauptprotagonisten was unterschreiben, dass die also damit einverstanden sind, dass man da diesen Film macht. Das kann man natürlich nicht mit jedem, der im Bild ist. Das sind dann persönlichkeitsrechtliche Sachen, aber eigentlich, und das in der Ukraine ist das Gesetz auch noch aus Perestroika-Zeiten sehr liberal. Das heißt, wenn jemand vor der Kamera agiert und man merkt, der merkt, dass er gefilmt wird und der weiß, wofür das ist, dann ist das ein Einverständnis. Also da hatten wir überhaupt gar keine Probleme.
Ja, und hattet ihr von Anfang an geplant, einen Film zu drehen, der sich mit der Politik vor Ort auseinandersetzt und auch mit der Belegschaft des Kohleschachts und noch mit dem Fußballclub? Oder hat sich das erst im Laufe der Dreharbeiten so entwickelt?
Also vieles hat sich ergeben. Wie gesagt, das Politische war mir von vornherein wichtig. Ich hatte, wie gesagt, auch die Wahlen da beobachtet. Dann jetzt ist ja die Hochburg der Blauen Partei, also die Gegner der Orangen Revolution. Schon damals hat da also die Partei der Region, wie sie sich nennt, die Blaue Partei, über 90% bekommen und das fand ich halt ganz spannend, weil man davon im Westen sehr wenig hörte. Da wurde die Orangen Revolution ja als ein sehr positives oder rein positives und auch ein bisschen romantisiert wurde, die ganze Geschichte. Ich denke, die Orangen Revolution war eine ganz wichtige und auch wirklich positive, tolle Sache, aber man hat halt so ein bisschen außer Acht gelassen, dass es da einen ganz schön großen Teil von Menschen gibt, die das sehr skeptisch gesehen haben und halt das auch nicht unterstützt haben. Und die sind halt hauptsächlich in Donetsk und das war von vornherein mir wichtig, dass das ein Thema wird und dass das rauskommt. Und auf der anderen Seite wollte ich halt diese soziale Trennung zwischen Arm und Reich, die man natürlich in vielen Ländern findet, die aber da in Donetsk also wirklich nochmal ganz besonders extrem ist, weil es halt einen sehr großen Reichtum gibt durch Kohle und Stahl und durch die Industrie dort und dann aber halt wirklich auch recht verarmte Schicht von Wendeverlierern und das ist auch ein Generationenkonflikt, also älteren Leuten, die noch in der Sowjetunion sozialisiert worden sind. Also das wollte ich alles drin haben. Der Fußballverein kam dann eigentlich als letztes dazu. Der war dann die wunderbare Möglichkeit, alle diese Welten zu verbinden. Und das ist wirklich ein bisschen Zufall gewesen, dass wir halt merkten, wie wichtig dieser Verein da ist, als wir da auf Recherchereise waren, wie wichtig dieser Rinat Akhmetov ist, der Billionär, dem dieser Verein gehört, und sind dann einfach mal im Stadion gegangen und haben diese Kohleleute kennengelernt, diesen jungen Politiker hatte ich schon vorher kennengelernt. Als ich dann hörte, dass der auch ins Stadion geht, haben wir gesagt, na wunderbar, das Stadion ist einfach sozusagen der Spiegel dieser Gesellschaft und ganz viel lässt sich daran festmachen, was diese Gesellschaft bewegt.
Hattest du vorher schon eine Verbindung zum Fußball oder hat sich die erst so richtig dann bei dem Film entwickelt?
Nein, also ich spiele selber Fußball, seitdem ich 7 bin und einige Jahre im Verein und seitdem dann freizeitmäßig, aber auch heute noch zweimal die Woche in der zweiten Uniliga in Berlin, wo ich herkomme. Und mein Kameramann, mit dem ich da auch ganz am Anfang dieses Projekt begonnen hatte, mit dem ich da auf Recherchereise war, wir spielten in einer Mannschaft. Und deswegen war es, glaube ich, auch nicht ganz zufällig, dass wir gesagt haben, komm, lass uns mal ins Stadion gehen, als wir halt merkten, dass dieser Club so wichtig ist, weil wir uns schon auch für Fußball interessieren. Ich bin nicht jemand, der jetzt irgendwie alle Spielernamen auswendig kennt und kann auch nicht die Spielergebnisse von der Weltmeisterschaft 66 auswendig, wenn es da eine gab, aufsagen. Aber ich ich interessiere mich schon in gewisser Weise für Fußball, allerdings wirklich mehr selber Sport treibend, als dass ich jetzt ins Stadion gehe. Also ich war noch nie so viel im Stadion wie bei diesen Dreharbeiten. Liegt auch ein bisschen daran, dass ich Werder-Fan bin, weil mein Vater aus Bremen kommt, aber in Berlin geboren und groß geworden, also der Verein da ja auch nicht spielte. Und gut, ich glaube, selbst wenn ich in Bremen wohnen würde, ich würde da nicht so oft hingehen. Das ist nicht so mein Ding, aber ich verfolge das schon mit und das macht mir schon Spaß.
Ja, Jakob, danke mal soweit. Wir reden gleich weiter und reden dann ein bisschen mehr über Politik und auch, wenn du Werder-Fan bist, dann wie es dir dann beim Finale des UEFA Cups Donetsk gegen Werder denn erging. Und vorher hören wir ein bisschen von Vopli, Vitoplia, Sova, Den Narodjenja, dann Lascherga mit Vodka.com, Ruskaya, Traktor und Poplavski. Salo. Na also.
Zaljubav dižem u vis Votkom, hvalim Boga što sam živ Votka za Votkom, što se drago mi je pit Votkom, redovno nazdravljam sa mi Votkom, zaljubav dižem u vis Votkom, hvalim Boga što sam živ Votka za Votkom, što se drago mi je pit Votkom, redovno nazdravljam sa mi Votku, zaljubav dižem u vis Votkom, hvalim Boga što sam živ Votka za Votkom, što se drago mi je pit
Ja, der Musikblock im Herrengedeck eingerahmt von den ukrainischen Bands Vopli, Vitoplia, Sova und Poplavski. Ja, und wir bleiben natürlich auch in der Ukraine. Am Telefon habe ich nach wie vor den Grimme-Preisträger Jakob Preuß, Regisseur des Filmes The Other Chelsea. Ja, Jakob, jetzt haben wir vorhin aufgehört, dass du uns erzählt hast, du bist Fan von Werder Bremen. Jetzt wollte ich doch nochmal kurz nachhaken. Wie war denn das UEFA Cup-Finale für dich, Bremen gegen Donetsk? Das war, glaube ich, 2009, als Bremen dann in der Verlängerung unterlegen war. Für wen war es denn da? Schon für Werder wahrscheinlich.
Ja, also ich war dann, das war wirklich schwierig, weil natürlich für einen Film das schon gut war, dass Schachtjor gewinnt, deswegen war ich schon irgendwo auch für Schachtjor, obwohl das auch dramaturgisch okay hätte sein können, wenn sie verlieren. Ich war dann insgesamt, ich hatte mich da eingeschmuggelt, auch in die VIP-Area, war dann da, also mit den Donetskern, und das Spiel war furchtbar langweilig, muss man dazu sagen, und wenn Spiele so langweilig sind, dann habe ich sowieso eigentlich gar nicht mehr so richtig Lust, für irgendjemanden zu sein. Aber als dann der Ausgleichstreffer für Werder fiel, da konnte ich mich dann doch nicht beherrschen und sprang da also mehr oder minder auf, was von den Donetskern natürlich mit einem Schmunzeln quittiert worden. Die wussten mittlerweile eigentlich alle, dass ich Werder-Fan bin. Und insgesamt muss ich sagen, war ich eigentlich ganz froh, weil es auch einfach so ein schlechtes Spiel war, dass Schachtjor gewonnen hat, und da war das für den Film das Bessere.
Das heißt, du bist da extra nach Istanbul gereist für das Finale zu diesem Film?
Genau, also ich habe glücklicherweise relativ früh diese Entscheidung getroffen, da mitzufahren bei den meisten Spielen. Das konnte man natürlich wirklich nicht ahnen, dass sie gewinnen. Ich hatte zwar in der Tat schon in meinem Skript sozusagen geschrieben, was man für die Geldgeber machen muss, dass der Erfolg des Vereins eine dramaturgische Linie sein wird und dass es auch sein kann, dass sie vielleicht eine erfolgreiche Saison international spielen werden. Aber ich konnte natürlich nicht ahnen, dass sie wirklich diesen Cup gewinnen, und es war eine schwierige Entscheidung. Fährt man da mit zum Viertelfinale, zum Achtelfinale? Was macht man, wenn die dann ausscheiden? entscheiden, dann hat man doch relativ viel Geld ausgegeben und es ist etwas schwierig, das in den Film einzubauen. Ich hatte eigentlich gedacht, mich mehr auf die Liga zu konzentrieren. Da kann man sich ziemlich sicher sein, dass entweder Schachtjor oder Kiew gewinnt und diese Rivalität zwischen Kiew und Donetsk, die halt sowohl politisch als dann halt auch sportlich ist, das ist ja im Film, wird das ja auch thematisiert, wusste ich also relativ sicher, da kann ich das thematisieren und da gibt es dann immer ein paar Spiele vor dem letzten Spieltag, das große Duell zwischen Dynamo Kiew und Schachtjor Donetsk. Aber ich habe dann irgendwie glücklicherweise den richtigen Riecher gehabt und gesagt, wir machen das jetzt einfach, weil das war ja nicht nur nach Istanbul zum Finale, das war also auch nach Marseille zu fahren, es war nach Moskau zu fahren, was für mich allerdings auch wieder sehr gut war, weil man thematisieren konnte das Verhältnis zu Russland. Und ich habe natürlich wirklich auch wahnsinniges Glück bei der Auslosung gehabt, weil das Halbfinale ging dann auch noch gegen Kiew. Also ich hatte selbst auf internationaler Ebene dieses Lokalderby, diese Rivalität dann noch drin und dann das Finale in Istanbul. Da war natürlich dann gar keine Frage mehr, dass ich hinfahre. Da war mehr die große Frage, wird es Sascha, mein Kohlekumpel, denn schaffen, wird der sich's leisten können, dahin zu fahren? Dass der Jungoligarch dahin fährt, das war klar, der kann sich da eine VIP-Sache problemlos leisten. Da war mehr die große Frage, schafft Sascha oder nicht?
Ja, er hat es ja dann geschafft, glücklicherweise.
Genau, also das war dann auch wirklich für uns ein schwieriger Moment, weil natürlich Sascha wusste, wir könnten ihm diese Reise zahlen und er natürlich auch so ein bisschen hoffte, dass wir das machen würden und wir haben das natürlich auch beraten, ob das tat uns natürlich selber im Herz weh, eigentlich zu sehen, dass es eher nicht kann. Und da haben wir aber gesagt, das ist eine zu große Einmischung jetzt hier in den Verlauf, das müsste man dann thematisieren im Film, dass man da also sozusagen das unterstützt hat. Haben dann auch gesagt, natürlich dramaturgisch ist es auch spannend zu sehen, schafft er das oder also wie entscheidet er sich da oder was ist da der Konflikt, auch natürlich mit seiner Frau, die er da überzeugen muss, da vielleicht Gespartes für so eine Reise auszugeben, wie ich im Film dann sage, 40 Stunden Busfahrt für 90 Minuten Fußball, ne, dann kommt man da völlig kaputt in Istanbul an, geht ins Stadion, schläft eine Nacht und dann wieder 40 Stunden zurück, also das ist natürlich verrückt und dann hat er im letzten Moment gesagt, er macht das dann doch, meint dann zuerst, er will nicht gefilmt werden und dann merkte ich, irgendwas ist da faul und dann brach es mal so aus ihm los, ja, warum helft ihr mir denn eigentlich nicht? Und da haben wir dann entschieden, ihm in der Tat auch ein bisschen zu helfen, weil da war klar, er würde es auch so machen, er hatte das Ticket gekauft und das hätte aber sicherlich unser Verhältnis sehr belastet und da haben wir ihn dann ein bisschen unterstützt. Wir hatten da allerdings schon gedacht, dass er dann jetzt bleiben würde, hatten da schon ein Kamerateam organisiert, das war dann logistisch alles ein bisschen schwierig, weil wir dann in Istanbul sowohl ihn als auch diesen jungen Oligarchen versuchen mussten, da also zu filmen und einzufangen, aber auch das ist ja dann einigermaßen gelungen.
Jan, auch auf den jungen Oligarchen wollen wir ein bisschen näher eingehen. Vorher aber mal die Frage nochmal. Es gibt zwei politische Hauptrichtungen in der Ukraine, die Blauen und die Orangenen. Kannst du in eigenen Worten kurz thematisieren, was die Inhalte der beiden verschiedenen Seiten sind?
Also da geht es überhaupt nicht um Inhalte, das sagt mein Jungoligarch auch mal, das ist im Film nicht drin, das ist keine ideologische Teilung, das ist keine inhaltliche Teilung, das ist eine kulturelle, historische Teilung, die dann mit so ein paar Themen, die eigentlich alle mehr aus der Geschichte kommen, besetzt werden. Das heißt, der Osten ist traditionell sowjetnostalgisch, ist russischsprachig, ist auch eher pro-russisch, obwohl das etwas komplexer ist, aber fühlt sich eigentlich auch russisch, also in meinem Film wird da ja auch gesagt, dass die eigentlich Moskau als ihre Hauptstadt ansehen und sich eigentlich mit Russland gerne vereinigen würden. Das sind nicht alle, aber da gibt es eine ganze Menge. Während der Westen sehr ukrainisch nationalistisch ist, ist auch Religion ist anders. Im Osten ist es Moskauer Patriarch, im Westen gibt es viele Katholiken oder auch das Kiewer Patriarch. Das ist also wirklich eine Teilung, die überhaupt nicht um Inhalte geht. Die werden dann versucht, da so ein bisschen aufzustülpen, dass man halt sagt, im Westen ist es auch etwas pro-westlich und wir sehen dann gerne, dass die vielleicht auch ein bisschen mehr für eine freiheitliche Demokratie sind und im Osten ein bisschen autoritärer. Das greift aber viel zu kurz. Im Endeffekt sind auf der oberen Ebene in all diesen Lagern ganz schwer korrupte, hauptsächlich Businessleute, die ihren Partikularinteressen nachgehen. Und das wird völlig instrumentalisiert, diese Teilung, sowohl von den Orangenen als auch von den Blauen. Was man vielleicht sagen kann, dass die Orangenen in der Tat, also vor allem durch die Orangenrevolution, wo es mal so einen Hoffnungsschimmer gab und viele Leute auch wirklich eigentlich die Nase voll hatten von dieser postsowjetischen Kleptokratie, dieser Oligarchie, die sich da installiert hat, gab es mal so einen Wind und die Orangenen haben in der Tat ja auch akzeptiert, dass sie Wahlen verlieren. Es war vielleicht schon etwas freier, aber man darf sich da nicht vormachen, auch unter den Orangen, deswegen haben sie ja die Wahlen auch verloren, sind die ganzen alten Probleme bestehen geblieben. Das heißt, diese wahnsinnige Korruption, diese wahnsinnige Bereicherung ganz oben, dieser Opportunismus, dieser Populismus und das geht völlig am Volk vorbei. Deswegen ist ja auch diese wahnsinnige Frustration nach der Orangenrevolution entstanden.
Ja, dieser Jungoligarch, der heißt Kolia Levchenko, das ist der Stadtratspräsident in Donetsk, den dürftest du ja doch ziemlich hautnah begleiten. Was ist das denn für ein Typ? Kann man den noch ein bisschen näher beschreiben?
Ja, also der ist aalglatt, der hat Machiavelli bei sich zu Hause hängen, der sagt das auch ganz offen, das ist ein reiner Machtpolitiker, der ist natürlich ein Glücksgriff für so einen Dokumentarfilm, weil er fast schon eine Karikatur dieser Art von Politiker ist. Dabei ist er jetzt ja nicht irgendjemand am Rande, wie du schon gesagt hast, er ist Stadtratspräsident, hat da also schon auch eine relativ hohe Position. Das ist ein ganz starker Populist, sehr jung, relativ eloquent, auch ganz charmant, also gerade auch bei der älteren Bevölkerung kommt er da ganz gut an und ist jemand, der dem wird gesagt, der wird von den Höheren dafür eingesetzt, dass er halt diese radikalen Positionen der Ostukraine vertritt, die da zum Beispiel ist, Russisch muss zweite Amtssprache werden, die da ist, dass man die Sowjethelden ehren soll und nicht die ukrainischen Nationalisten, das ist eine wahnsinnige Debatte, die da halt ist, dass Russland der größere Freund sein soll und man sicherheitspolitisch da enger zusammenarbeiten soll. Das sind, wie gesagt, aber einfach populistische Rhetorik, die für die Innenpolitik ist. Im Endeffekt hat man das ja auch gesehen, die Blauen sind ja jetzt an der Macht, sind sehr proeuropäisch, wollen bloß nicht zu eng mit Russland, weil die ganzen Oligarchen von Russland nur geschluckt werden würden. Das ist also reiner Populismus, um die Wählerstimmen zu bekommen, weil das so die Stimmung in den Gegenden ist. Wichtig für die ist einfach, diese Spaltung offen zu halten, aufrechtzuerhalten, weil solange es diese Spaltung gibt, ist es immer nur wir oder sie und dann muss man auch kein Programm vorschlagen oder so. Also diese Partei haben überhaupt gar kein Programm.
Ja, es gibt ja noch einen anderen steinreichen Oligarchen, nämlich Rinat Akhmetov. Welche Rolle spielt der denn auch bezüglich des Fußballclubs?
Genau, Rinat Akhmetov ist ja der Besitzer von Schachtjor Donezk, ist einer der reichsten Männer der Welt, ich glaube unter den ersten 100 mit ungefähr 16 Milliarden. Das geht natürlich auf und ab, je nachdem, was die Börsenkurse so sagen. Ist auch Parlamentarier im ukrainischen Parlament, seit der Orangen Revolution allerdings erst, weil da hat er auch Schwierigkeiten bekommen, hat er sich auch abgesetzt nach Moskau und brauchte dann die Immunität. Das ist bei einigen Parlamentariern so, dass sie da nur sitzen, weil sie die strafrechtliche Immunität brauchen. Der geht also auch nie hin. In meinem Film spielt er die Rolle von so einem Grüßonkel, von so einer grauen Eminenz, der gar nicht mehr in Erscheinung tritt. Man sieht ihn da auf dem VIP-Balkon, die Leute sprechen über ihn. Dadurch, dass ich sehr nah an diesen Jungoligarchen gekommen bin, wie du sagst, hautnah, der mir wirklich einen Einblick gegeben hat in seine dekadente Lebensweise, der auch gar nicht nur unsympathisch ist, der auch mir gar nicht nur so unsympathisch war, der hat auch was jugendlich Lustiges immer wieder, aber wenn man es halt nüchtern analysiert, wirklich sein Land natürlich völlig zugrunde richtet und ein Produkt einfach dieser politischen Situation da ist. Akhmetov ist halt genau das Gegenteil, der steht immer ganz weit. Es war lange natürlich die Frage, sollte man versuchen, näher an ihn ranzukommen. Ich hatte mal auch einen Pitch beim Bayerischen Rundfunk, die meinten, das würde gar nicht gehen ohne ihn. Ich habe dann ziemlich schnell entschieden, an den kommt man sowieso ganz schwer ran. Besser gesagt, man würde wahrscheinlich Interviews bekommen, aber die würden alle autorisiert werden müssen. Und er würde Banalitäten über Fußball reden, weil er redet eigentlich nur über Fußball in der Öffentlichkeit. Das ist halt seine Spielwiese geworden. Das wäre dann ziemlich langweilig. Dadurch, dass ich den Kolja hatte, der einen wunderbaren Einblick in diese Welt gab, fand ich das schön, den Akhmetov mehr nur so als den Grüßonkel auf der VIP-Tribüne zu haben.
Ja, du selbst hast ja mal gesagt, der Dreh vor Ort war geprägt von wechselnden Emotionen. Und wenn du jetzt mit diesem Kolja unterwegs warst, waren das dann vor allem so Situationen, wo du dann Kopfschütteln hattest und gleichzeitig aber auch wieder teilweise Sympathie vielleicht sogar? Oder in welchen Situationen wurde dieser Wechsel noch besonders deutlich?
Ja, also natürlich viel Kopfschütteln. Ich meine, ich kenne das, wie gesagt, ich habe da gelebt, ich kenne diese Art, nicht? Das ist auch dieser wahnsinnige Stolz auf den Reichtum, der hat halt seine vier Autos und diese Witze, ja, guck mal, hier in Deutschland produziert die Mercedes, wie fahren sie dann, ne? Diese wahnsinnigen stillosen Inneneinrichtungen, also der wohnt da wie so ein feudaler Prinz, ich meine, der war 29 während der Dreharbeiten und es ist ein barockes Wohnzimmer mit einem goldenen Rahmen um den Flatscreen und die Hausangestellte wird herumkommandiert. Natürlich ist das ein Kopfschütteln. Als Dokumentarfilmer blinken einem natürlich auch die Augen, weil es wirklich so extrem in seiner Art ist, dass man merkt, da kann man was zeigen, da kann man was gut zeigen, und das in der Ukraine ja auch wirklich sehr stark aufgenommen worden ist, weil das relativ selten ist, dass man jemanden so authentisch dabei erlebt. Ich musste mich da auch nicht verstellen. Wir haben also oft auch kontrovers diskutiert. Das ist ja auch gewohnt, das muss man ihm auch zurechnen. Das war mir auch wichtig, im Film ihm immer wieder diese Möglichkeit zu geben. Ich finde, er hatte auch ein paar starke Stellen. Er ist schlagfertig, er ist also nicht ganz blöd. Er hat sicherlich was anderes erwartet. Er ist ja dann auch nach Berlin geflogen während der Schnittphase, um die Rechte zu kaufen, weil er irgendwann merkte, ach, vielleicht wird das nicht der Film, den er sich da vorgestellt hat. Das war natürlich immer meine große Frage. Was denkt er sich denn eigentlich, wie er dabei aussehen wird und wie er dabei rüberkommt? Mir war immer wichtig, da sehr offen zu sein. Also ich habe ihm den Film dann auch vorher gezeigt. Wir haben lange über die Sachen diskutiert und ich bin da auch noch im Kontakt mit ihm geblieben. Ja, also wie gesagt, viel Kopfschütteln. Ja, keine Abneigung in dem Sinne, dass das menschlich, das war jemand, mit dem man auch lachen konnte, den ich auch irgendwo verstand, der halt einfach so weit geht, wie er gehen will, der selber teilweise den Kopf schüttelt, wie viel er sich erlauben kann und wie weit er gehen kann und auch ein bisschen deswegen mit Verachtung auf seine Leute schaut, und er ist halt ein Produkt dieser Gesellschaft, die das halt zulässt. Also eine kleine Anekdote, einmal war er in seinem Büro, telefonierte und sagte dann, ach guck mal, da hat mich gerade jemand angerufen und bat mich, eine Gerichtsentscheidung zu seinen Gunsten zu beeinflussen, ging da um irgendwelche Wirtschaftsgeschichten, die viel Geld involvierten, und dann meinte er, ich habe gesagt, klar, mache ich, aber weißt du was, die Entscheidung, das Urteil wurde schon gefällt zu seinen Gunsten, aber jetzt wird er denken, es ist wegen mir und dann werde ich einen Gefallen gut haben, und lacht dabei. Und das zeigt wunderbar diese Denke, fast diese Spielerische von so einem kleinen Jungen. Und das war für mich natürlich auch faszinierend. Das konnte man dann gar nicht im Menschlichen so verurteilen. Wie gesagt, das ist ein Produkt. Wenn man sich das aber anguckt, muss man sagen, schlimm, dass solche Leute so hoch da kommen können.
Ja, wir hören jetzt nochmal Musik aus der Ukraine und reden dann weiter unter anderem auch über die EM-Vergabe in die Ukraine. Hier ist jetzt nochmal ukrainische Musik, und zwar ist das Trio Show mit Odeski Port. Und wir sind gleich wieder da.
Шуміт волна, пливет луна, от слободки за дальние мельницы пройдут года, но никогда это чувство к тебе не изменится. Пройдут года, но никогда это чувство к тебе не изменится.
Потім я ходив ти плаче, я є відомий продюсер. Хоч зроблю тебе артистом, бо ти співаю я тепер. Всі мене кохають, бо відомий я. Сильний баритон, леця із вікон, раді до шансон.
Das war nochmal Musik aus der Ukraine mit dem Trio Show Odeski Port. Und danach waren das nochmal Vopli Vidopliasova mit ihrer Version von Hotel California, der Coverversion der Eagles. Ja, und am Telefon nach wie vor natürlich Jakob Preuß. Jakob, The Other Chelsea, dein Dokumentarfilm, da waren wir stehen geblieben. Jetzt würde mich mal interessieren bezüglich der EM-Vergabe in die Ukraine durch die UEFA. Wie stehst du der denn gegenüber?
Ja gut, die Bedingungen waren natürlich sehr andere, als das vergeben wurde. Ne? Ich glaube, wann war das? 2006 oder 2007? Da war, wie gesagt, noch eine ganz andere Regierung da. Ich meine, wie gesagt, auch da gab es schon deutliche Missstände. Aber da würde ich sagen, ja, es ist eigentlich eine schöne Idee. Es ist auch eine schöne Idee, das Polen und oder Ukraine zu geben. Da gibt es ja historisch viele Probleme, viele Reibereien, also das hätte eine Möglichkeit sein, dass da wirklich was Gemeinsames entsteht. Ist ja auch spannend, dass Polen in der EU ist und Ukraine nicht. Ich arbeite im Moment an einem neuen Projekt über die Grenzen der EU und gerade da auch an der polnisch-ukrainischen Grenze. Ne? Das ist ja eine sehr streng bewachte Grenze in gewisser Weise, also für die Ukrainer ist es ja gar nicht einfach hier reinzukommen. Also das hätte ja eine tolle Gelegenheit sein können, da Aufmerksamkeit auf ein Land zu lenken und auch auf Probleme und auf eine Nachbarschaft vielleicht zu stärken. Durch die Entwicklung jetzt in den letzten 2 Jahren ist es natürlich wirklich sehr fragwürdig geworden, weil die Ukraine hat sich nun leider hin zu einem autoritären Staat mehr und mehr entwickelt. Wie gesagt, das ist jetzt war vorher auch nicht viel besser, aber es war schon anders. Also es ist jetzt doch auch wirklich wieder so eine Angst bei den Leuten zurückgekehrt. Ich will jetzt gar nicht immer nur von Timoschenko reden, das wird hier so ein bisschen hochstilisiert, als ob das das einzige Problem wäre. Ich meine, auch dieser Prozess war eine Farce und da sitzen ja aber eine ganze Menge von Leuten mittlerweile im Gefängnis und es geht auch gar nicht so sehr um diese hochrangigen Leute, die im Gefängnis sitzen. Es ist im Moment wirklich schwierig, da Geschäfte zu machen, wenn man nicht loyal ist zu den Businessleuten, die da an der Macht sind und so weiter. Da werden also viele Sachen übernommen. Also ich glaube, im Moment hätte man diese EM da sicherlich nicht hingeben sollen. Und ich bin auch jemand, der das eigentlich schon auch richtig findet, dass da jetzt hochrangige Politiker nicht hinfahren. Also ich halte es insgesamt immer für nicht so glücklich, wenn Politiker so sehr da präsent sind. Ich meine, Sport ist immer irgendwo auch politisch, das ist klar. Das halte ich richtig. Ich würde das jetzt nicht weiter boykottieren. Im Gegenteil, ich fahre ja auch selber hin, zeige den Film auch nochmal. Ich hoffe, dass viele Leute hinfahren. Das würde auch die Ukrainer freuen. Es ist ja auch eigentlich ein ganz tolles Land. Aber ich glaube schon, dass man deutliches Zeichen setzen sollte und da jetzt nicht die falschen Bilder kreieren, indem man da dem jetzigen Präsidenten also noch freundlich auf die Schulter klopft. Und das würde sich nicht verhindern lassen, wenn man da hinfährt. Das ist ja dann auch die Etikette. Also das ist jetzt schon ein sehr unglücklicher Moment. Aber dann muss man das halt sehen, dass man das jetzt dazu nutzt, da halt auf die Missstände hinzuweisen und hoffentlich nicht nur wie ein Strohfeuer, wie das jetzt in letzter Zeit war, dass jetzt halt plötzlich überall das auf der Titelseite ist und nach der EM gerät das wieder in Vergessenheit, denn im Oktober 2012 wird in der Ukraine gewählt und das werden ganz wichtige Wahlen, weil da wird man sehen, ob die jetzige Partei, die an der Macht ist, also auch noch eingesteht, wenn sie verliert, weil besonders populär sind die dann nicht.
Ja, mich erinnert das Ganze auch ein bisschen an die Situation vor den Olympischen Spielen in Peking, also auch auf Menschenrechtsverletzungen und Korruption ein Unterdrückersystem sozusagen hingewiesen wurde und der Protest und der Aufschrei groß war, dann waren die Spiele, alle haben zugeschaut und hinterher hört man eigentlich nicht mehr viel. Das heißt, es steht doch jetzt schon dann auch zu befürchten, dass hier das Gleiche passiert.
Absolut, absolut. Ich denke, mit China ist halt noch ein bisschen anders. Da wusste man das, als man die Spiele vergeben hat, wie es da aussieht. Da konnte man also damals schon entscheiden. Da muss man sehen, wie man damit umgeht. Die Ukraine sehe ich natürlich noch ein bisschen anders, weil es ist nun mal ein europäisches Land. Es ist eigentlich auch ein potenzieller Beitrittskandidat der EU. Das ist für uns sehr nah. Da haben wir auch einen viel größeren Einfluss drauf. Also ich denke schon, dass man da vielleicht auch noch mehr drauf achten sollte und da werteorientierte Entscheidungen treffen muss. Hier ist halt wirklich diese unglückliche Situation, dass man 2007, als man diese Entscheidung traf, man ja das Gefühl hat, es geht vielleicht in eine bessere Richtung und das vielleicht auch so gemeint war, dass das ja dann auch da ermutigen soll. Und die Orangene Revolution, wie gesagt, war eigentlich wirklich auch eine positive Geschichte. Sie ist nur leider sehr schnell im Sande verlaufen und die Orangen, die dann an die Macht gekommen sind, wie Timoschenko selber, wirklich, ich bin überhaupt gar kein Fan von ihr, ist eine Machtpolitikerin, unglaublich populistisch, selber ja Gasmilliardärin, die dann in den 90ern reich geworden ist, ja auch mit allen Opportunisten, hat ja auch mit allen anderen davor zusammengearbeitet, also die sollte man dann nicht hochstilisieren. Aber hier haben wir ja halt dieses Problem, dass sich jetzt also zwischen Vergabe und Ausrichtung doch eine ganze Menge getan hat und wie man damit jetzt umgeht, ist natürlich noch ein bisschen anders als bei China. Ich gebe dir völlig recht, es wird halt auch wieder kurz das Strohfeuer sein. Und das ist sehr negativ, aber hier ist jetzt halt nochmal, finde ich, kann man nicht diesen Vorwurf machen, der Vergabe und wie man damit jetzt umgeht, ist nicht einfach. Ich finde richtig, dass unser Bundespräsident da die Treffen abgesagt hat. Ich finde schade, dass in den Medien jetzt halt nur noch Timoschenko mit ihrer Frisur dauernd kommt. Da sind teilweise auch wirklich hanebüchende Dossiers in der Zeit, habe ich eingelesen. Also die verherrlichen diese Frau, das ist wirklich völliger Unsinn und spielt nur den Leuten in der Ukraine in die Hände, die sagen, das ist halt auch populär von uns, das ist halt doppelte Standards, das ist hier, um zu Hause ein bisschen für die Wahlkämpfe sozusagen Menschenrechte mal vorne ranzustellen. Und genau, die EM werden alle gucken, man merkt ja auch immer gar nicht, wo das ist, wenn man das gut übertragen wird im Fernsehen und danach ist vorbei. Und das ist sehr schade, also hoffen wir, dass vielleicht auch ein bisschen die EM dazu dienen kann, dass man danach auch noch mal ein bisschen hinguckt.
Ja, Jakob, ich danke dir für deine Stellungnahme, denn ich muss dir leider mitteilen, wir sind am Ende der Sendung schon wieder angelangt. Es ging rasend schnell vorbei. Ganz kurz würde mich noch interessieren, aber wirklich nur ganz kurz, wie ist das Leben als Grimme-Preisträger?
Oh, das ist nicht viel anders als vorher, muss ich sagen. Nur, dass der Preis wunderschön ist und auf meiner Box jetzt steht. Und ein Freund hat lachend gesagt, und da ist vielleicht was dran, Grimme-Preisträger ist man sein Leben lang. Also wenn man nichts anderes mehr erreicht und keine Funktion mehr hat, kann man immer noch in der Bauchbinde schreiben, Grimme-Preisträger, da kann man das auch noch mit 80, und das ist natürlich schon schön.
Das ist so ähnlich wie Fußball-Europameister.
Genau.
Das war auch für immer. Jetzt hören wir aus deinem Film ein paar Klänge zum Abschied. Kannst du mir kurz das anmoderieren, denn dein Russisch ist ja doch deutlich besser als meins.
Genau, also wir hören jetzt Spiatko Ganitjomne, das ist sozusagen die Hymne von Donetsk, vom ganzen Donbass, ein Song über einen jungen Burschen, der also da in die Steppe kommt und dann in der Kohlemine arbeitet und von jungen Mädchen begrüßt wird. Das kommt aus einem sowjetischen Film aus den 30er Jahren. Das kann denn dann jetzt wirklich jeder auswendig. Ich mittlerweile natürlich auch, wurde von allen großen Stars in der Sowjetunion gesungen. Und wir hören jetzt die Version aus meinem Film. Das hat ein Armenier in Berlin gesungen, weil uns die Rechte zu teuer waren, da was zu kaufen. Haben wir das also selber nachgespielt. Und das hören Sie jetzt.
Genau, und das war eine Stunde Herrengedeck mit Andreas Kulik hier am Sonntagabend auf Radio Free FM. Ja, wir hören uns dann wieder auf der 102,6 in 2 Wochen. Ja, und dann habe ich eine musikalische EM-Reise für euch im Gepäck. Und bis dahin schicke ich sportliche Grüße. Also, ciao.